Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid alle wach. Wir haben diese Schnitzeljagd gesehen, der Kinder. Und ich habe mich auch auf eine Schatzjagd in der Bibel gemacht, die Woche. Und mit dem Thema befasst, was heute doch auch den Gottesdienst prägt, nämlich Neuanfänge. Anfänge allgemein, die wir als Menschen immer wieder haben, sei es jeden Montag. Manchmal graut es uns auch vor so einem Anfang. Es muss nicht unbedingt ein ganz neuer Anfang sein. Auch das Bestehende kann uns Schwierigkeiten bereiten. Und deswegen habe ich einen jungen Mann rausgesucht, der uns als Vorbild dienen kann und der ja sehr gut verkörpert, wie man Neuanfänge, wie man damit umgeht, mit Anfängen, die wir alle immer wieder haben und haben werden im Leben. Der junge Mann hieß Josef. Und er war 17 Jahre alt. Das ist ein bekannter Name, denke ich mal, besonders wenn man christlich aufgewachsen ist. Aber es ist ein junger Mann, ein Jugendlicher, der ganz große, massivste Schwierigkeiten vor sich hatte in seinem jungen Leben. Und ja, die erste Schwierigkeit war, also das, was Schwierigkeit brachte in seinem Leben, war sein Vater. Er liebte ihn sehr. Jakob liebte seinen Sohn so sehr, dass er ihm bunte Kleider, die damals sehr, sehr wertvoll waren und einzigartig waren, schenkte. Und daraufhin hassten ihn seine Geschwister. Er konnte letztendlich nichts dafür. Sein Vater hat ihn ja lieb gehabt, aber er empfing Hass. Und dieser Hass manifestierte sich so sehr in seinen Brüdern, dass sie ihn töten wollten. Sie wollten endlich diesen Vaterliebling loswerden, diesen bevorzugten Bengel. Mit 17 Jahren also war er damit konfrontiert und tatsächlich war es so, dass er ganz harte Konsequenzen daraus empfangen hat, sein ganzes Leben durch diesen Hass, den er als Jugendlicher erlebt hat. Und ich weiß noch ganz genau, wie es war als Jugendlicher, mit 17 Jahren circa, dass man noch geträumt hat und sich versucht hat vorzustellen, wie wird es irgendwann sein in meiner Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr jünger seid oder gerade 17 seid, aber das ist natürlich, dass man sich Gedanken macht, Mann, wie wird das irgendwann sein? Werde ich heiraten? Werde ich irgendwann vielleicht eine Familie haben? Das kann ich gar nicht fassen irgendwie mit 17. Wie werde ich mich im Gesicht verändern? Ja, ich habe jeden Pickel gesehen, der rausgekommen ist. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen, wie es später einmal sein wird. Und ich bin mir sicher, dieser Josef, der hatte auch sich Gedanken gemacht über seine Zukunft. Er lebte schließlich auf diesem Planeten und hatte Vorstellungen, wie sein Leben aussehen würde. Aber ich bin mir sicher, diese Variante, die letztendlich sein Leben betraf, die hat er nicht mit einkalkuliert. Ja, die jungen Brüder, die älteren Brüder, die Geschwister letztendlich, die haben ihn töten wollen, wie ich gesagt habe, und haben ihn festgebunden, haben ihn verkauft an Sklaventreiber. Ja, mit 17 hat er also das Umfeld, er hatte ja auch Schwestern, wie wir wissen aus der Bibel, er hat all die Menschen, die er liebte, die ihm nahe standen, verlassen müssen. Es wurde wie abgeschnitten. Ja, als 17-Jähriger träumt man vielleicht noch, heutzutage besonders, ich weiß nicht, wie es damals war, aber das alles war nicht mehr möglich. Pustekuchen, sein Leben war vorbei. Seine Freiheiten, die er sich vorgestellt hat, irgendwann zu haben, die waren vorbei, Schlag auf Schlag. Er landete als verkaufte Ware in Ägypten und musste als Sklave dienen. Also ziemlich heftig, ja. Nichts mit Vorstellungen von Familie, von irgendwann erfolgreich sein. Das alles war weg für ihn. Und ich möchte uns einmal exemplarisch jetzt dieses Kapitel vorlesen. Gerne dürft ihr mitlesen. Ich lese das Kapitel 39 aus dem ersten Mosebuch vor, aus Genesis, Kapitel 39, das ganze Kapitel. Und da handelt es jetzt um gerade frisch diesen jungen Mann, der in Ägypten ankommt und verkauft wird. Da beginnt Kapitel 39. Lasst uns mal vorlesen, was diesem 17-jährigen Jungen passiert ist. Widerfahren ist. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, Da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josef willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihm, seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibkräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und verschenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was er dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Ja, also einen ganz spannenden Lebenslauf erfahren wir hier in diesem einen Kapitel. Es geht auch spannend weiter für Josef danach. Es ist besser als jeder gute Kinofilm, diese Kapitel mal durchzulesen am Stück und das wirklich sich vorzustellen, auszumalen, wie das für diesen jungen Menschen gewesen sein muss. Und gerade weil er so viel erlebt hat, ist er ein sehr gutes Beispiel für Neuanfänge, für Anfänge, auch für alte Anfänge. Denn wir sehen, dreimal gab es etwas ganz Neues im Leben von Josef. Das erste Mal war, als er seine Familie gezwungenermaßen verließ, unfreiwillig, verkauft wurde als Sklave und bei Potiphar ja als Sklave dienen musste. Das zweite, also beim ersten Mal war wirklich alles neu, die Umgebung, die Sprache, alles. Die Religion, er kannte das nicht. Das war alles neu für ihn, Neuland. Und zweiter Neuanfang sehen wir, von einem Potiphar-Haus, wo er doch, der Potiphar war am Hofe des Königs. Er war ein reicher Mann sehr wahrscheinlich, damit er sich nicht um Geld kümmern muss, wenn er dem König Ägyptens diente. Von diesem hohen Niveau landet er ins Gefängnis. Und das Gefängnis, das wird beschrieben als das Loch. Das ist der Name des Gefängnisses. Also es ist nichts mit PlayStation, Ausbildung, die heutzutage die Gefangenen haben in Deutschland. Nein, das war ein Loch. Da war Hygiene kleingeschrieben, wenn überhaupt. Man weiß nicht genau, wie es aussah, aber es war sehr, sehr, ursprünglich. Es wird als das Loch beschrieben, ja. Man sieht danach auch, wie Josef später aus diesem Loch geholt wird mit langen Haar, dass er erstmal zurechtgeschnitten werden musste, damit er gepflegt erscheint vor dem Pharao. Also es war sicherlich keine gute Zeit in diesem Loch. Und das war wieder alles neu für Josef. Und später, wie ich schon angedeutet habe, landete er vor dem Pharao und wurde der Regent von ganz Ägypten. Er wurde quasi wichtiger als der Pharao. Der Pharao selbst sagte, ich werde dir nur um meinen Thron höher gestellt sein, aber du wirst alles in diesem Land regeln, alles. Du bist der Regent Ägyptens. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine monströse Aufgabe so ein Mann auf einmal hatte, von dem Dreck und dann auf einmal so eine Aufgabe zu regeln. Ja, das ist angsteinflößend. Es ist nicht nur eine Ehre. Ja, diese ganzen Neuanfänge, also sehen wir, hat Josef erlebt. Also wenn wir das angucken jetzt, dann sehen wir, das ist etwas, wo die Bibel genau weiß, wovon sie spricht. Wir sehen hier einen Mann, der das hatte, der es durchlebt hat. Das, worüber wir uns oft fürchten, einen Neuanfang, in das Ungewisse reinzukommen. Dieser Mann hat das oft gehabt. Aber ich denke, hier gibt es zwei ganz große Schlüssel in diesem Text, die uns helfen zu verstehen, was Josef eigentlich, wieso er das so gut hinbekommen hat, diese Neuanfänge, die ihm geholfen haben ganz stark. Die wollen wir heute Morgen uns angucken. Das ist die Schatzjagd, die wir heute Morgen als Erwachsene auch haben, und die Kinder dürfen sozusagen eine zweite haben. Und zwar der erste Schlüssel der Truhe ist, dass der Herr mit Josef war. Wir sehen das im Vers 2, im 39. Kapitel, was ich schon vorgelesen habe. Ich lese das noch einmal vor, den zweiten Vers. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und dann einen weiteren Vers, das war jetzt der Neuanfang als Sklave. Jetzt gucken wir mal den Anfang, den er hatte im Gefängnis. Im Vers 21 steht das geschrieben. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Ja, also hier beim zweiten Anfang erneut. Der Herr war mit ihm. Im Kapitel 41... Da möchte ich einmal den Vers 38 lesen. Da werden wir auch sehen, ein Zeugnis über Josef vom König höchstpersönlich, vom Pharao, der bezeugt, dass Gott mit ihm war. Im Vers 38, Kapitel 41. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie diesen, dem der Geist Gottes ist? Selbst der Pharao, der Götzendienst betrieben hat, der an andere Götter geglaubt hat, an alles Mögliche, an Wahrsagerei und alles sich bedient hat, was er an Optionen hatte damals, um sich beraten zu lassen. Er hat gesehen, dass dieser Mann kein normaler Mensch ist, sondern dass Gottes Geist in ihm wohnt. Ja, also Gott war auch mit ihm in dieser Situation vor dem Pharao. Und ist ein tolles Zeugnis, das er da erhalten hat vom König höchstpersönlich. Und wir sehen einfach, dass Josef wirklich ein gläubiger Mensch war. Er hat widerstanden einer Versuchung, einer schwierigen Versuchung als junger Mensch, einer Frau, die sehr wahrscheinlich auch schön war und die ihn täglich bedrängt hat, immer wieder Nein zu sagen. Er ist sogar geflohen, als es hart auf hart wurde. Ja? Er war nicht doof, er war hübsch. Es wäre ein leichtes, ihr zu verfallen, aber er hat widerstanden. Da sehen wir einen Glauben, ja, der sich bewährt, immer und immer wieder im Leben von Josef. Lass uns mal gucken, wo wir einfach den tiefen Glauben Josefs erkennen. Ist am Ende seines Lebens. Sein Vater ist verstorben. Seine Geschwister, also die verräterischen Brüder, die ihn eigentlich abmurksen wollten, die ihn töten wollten, Sie haben Angst vor ihm, denn jetzt ist er der mächtige Mensch. Er ist derjenige, der über ihnen steht. Und sie haben Angst. Der Vater ist gestorben. Jetzt wird sich bestimmt der junge Bruder an uns rächen. Warum? Weil wir versucht haben, ihn umzubringen. Weil wir ihn verkauft haben. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, was man einem Menschen, der in der Familie ist, einen antun kann an sich. Und das haben sie getan. Und so hatten sie Angst. Und lasst uns mal Kapitel 50 gucken. Im ersten Buch Mose, das 50. Kapitel, da sehen wir, wie Josef seinen Geschwistern begegnet. Und zwar im Glauben. Also, 1. Buch Mose, Kapitel 50, Vers 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Wir sehen hier einen Josef, der nicht nur eine Situation im Leben anguckt und sagt, oh ja, damals wart ihr böse und ich werde mich jetzt rächen an euch. Nein, er sieht das große Ganze. Er sieht, dass Gott gewirkt hat durch und in seinem Leben. Und das ist ganz wichtig zu sehen. Er hatte einen großen Glauben in dem Sinne, dass er wirklich vertraut hat, dass Gott einen Plan hat mit seinem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Neuanfang. Gott war bei ihm. Der Herr war bei ihm. Und er hatte eine aktive Beziehung zu Gott. Er war gläubig. Das bezeugt uns hier die Bibel an vielen Zeugnissen, die Josef hier hat. Besonders im Zeugnis des Pharaos. Eine starke Stelle, finde ich. Und da können wir uns die Frage stellen, zu wie viel Prozent erfüllt Gott denn unser Leben? Wie viel vertrauen wir ihm? Vertrauen wir ihm überhaupt? Glauben wir an ihm? So wie Josef? Ja, wir sind ja Christen des Neuen Testaments. Er war, ein Kind Gottes des Alten Testaments. Für ihn galten ganz andere Regeln in der Beziehung auch zu Gott. Und dennoch hat er Gott richtig vertraut. Er hat sich in Gott festgehalten. Lass uns mal Psalm 56, wir haben schon etwas gehört aus, Sprüche war das heute Morgen, aber lasst uns Psalm 56 mal aufschlagen. Da steht etwas Schönes zum Thema Vertrauen. Psalm 56, die Verse 11 bis 12. In Gott will ich rühmen, das Wort. Im Herrn will ich rühmen, das Wort. Und jetzt kommt es. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir tun? Diese Aussage, sehen wir, das Vertrauen hat mit Furcht zu tun. Und zwar mit Furchtlosigkeit. Wenn wir verstehen, dass Gott bei uns ist, so wie er mit Josef war, dann brauchen wir uns nicht vor Menschen fürchten, von irgendwas, was kommen wird. Was soll uns denn geschehen? Ja, das ist nicht eine rhetorische Frage, sondern es ist die Frage, die in der Praxis unser Gemüt verändern soll. Von Angst zu Zuversicht, zu Vertrauen, zu Ruhe in der Seele, in der Psyche des Menschen. Das soll uns helfen letztendlich, dass wir nicht Angst haben vor, jetzt ist schon wieder was neu, jetzt lerne ich irgendjemanden kennen, von dem ich vielleicht Angst habe. Nein, es ist egal. Vertraue Gott. Das hat Josef getan. Und er war ein junger Mensch, der mit 17 als Sklave arbeiten musste, ja, der es ganz schwer hat. Und ich denke, eine ganz große Hilfe kann sein, wenn wir wirklich eine enge Beziehung mit Gott haben. Wenn ich viel mit Gott rede im Alltag, das heißt bete, wenn ich versuche auch Gott gefällig zu leben, das heißt mich heilige, um Vergebung bitte, wenn ich sündige, wenn ich zurückkehre zu ihm, versuche Sünde ja nicht zu tun, wenn ich die Bibel lese, das heißt höre auf Gott und nicht nur einfach lese, um gelesen zu haben, sondern wirklich darüber nachsinnen und denken, Herr, willst du mir vielleicht was sagen? Du siehst doch meine Probleme im Leben. Herr, antworte mir doch bitte über dein Wort. Wenn ich diese enge Beziehung mit Gott pflege und sie ein Bestandteil meines Lebens ist, diese enge Beziehung wird bleiben im Neuanfang. Ja, sie wird bleiben am Montag, von dem es mir vielleicht graut, der wie das Loch ist. Ich weiß nicht, wie eure Arbeitsstellen sind, wie eure Ehen sind, wie es in eurem Alltag ist, ob ihr Freunde habt, nicht, ob ihr einsam seid. Für einige Menschen ist das Leben ein Loch. Und in diesem Loch will der Herr bei dir sein und er will dein Vertrauen und er will deine Beziehung mit ihm aktiv haben. Und es ist einfach schön, dass Gott diesem jungen Menschen namens Josef Halt gab. Und er will auch uns Halt geben in unserem Leben. Nicht jeder hat ein Leben, was er gemeistert hat. Ja, das ist für einige Menschen sehr schwer, je nach Lebenslauf, wie wir sehen. Man plant, man träumt und dann kommt alles anders. Und für viele Menschen geben Menschen Halt. Ja, im Neuanfang, ich habe ja meine liebe Familie, ich habe ja meine Liebsten. Das ist auch gut, wenn du liebe Menschen um dich herum hast, aber sie sollten dir nicht die Sicherheit geben. Gott sollte deine Sicherheit sein. Denn die lieben Menschen, die du hast, die können dir genommen werden. Sie können dich verlassen, sie können dich vergessen. Und eine große Warnung sehe ich auch im 1. Mose, im 40. Kapitel, ja, in der Geschichte von Josef, im 23. Vers. Da begab sich vorher Folgendes. Der Josef hat zwei Menschen im Gefängnis einen Traum gedeutet. Dem einen musste er deuten, dass er sterben wird. Das hat er geträumt gehabt. Und dem anderen durfte er deuten, dass sein Träumen bedeutet, dass er wieder zum Pharao gehen darf und dienen darf. Das war der Mundschenk. Und dann lesen wir mal Vers 23, wie der Mensch reagierte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Stellt euch vor, ihr seid als junger Mann hoffnungslos im Gefängnis. Ihr seid unschuldig dort. Ihr habt nichts verbrochen. Also sagen ja alle Gefangene, ich bin unschuldig, aber da war ein Unschuldiger im Gefängnis hier. Das berichtet uns die Bibel. Und wahrscheinlich sehr junger, der auch noch Gott treu gewesen ist und dafür ins Gefängnis gekommen ist. Und jetzt hat er von Gott einen Traum bekommen und offenbart diesen Traum und hat die Hoffnung, dass er doch von Gott irgendwie rausgeholt wird wahrscheinlich. Aber vielleicht hat er es auch aufgegeben gehabt. Wir wissen es nicht genau, aber der Mann hat ihn komplett vergessen. Komplett, das muss man sich vorstellen, ne? Wie undankbar. Aber so sind wir Menschen, wir vergessen es. Wenn es uns gut geht, vergessen wir das, was uns Gutes geschehen ist. Ja? Deswegen ist es auch wichtig, hier zu sehen, die einzige Sicherheit, die wir haben als Menschen, ist von Gott. Nicht die Versicherungen, nicht die Familie, nicht unsere Liebsten, sondern es ist Gott. Wir können alles verlieren im Leben. Alle unsere Sicherheiten. Aber ja, Gott vergisst uns nicht. Und das sehen wir sehr schön im Kapitel 41, im Vers 9. Also ein Kapitel weiter. Da sehen wir, dass etwas geschieht im Leben vom Pharao. Vers 9. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao, ich erinnere mich heute an meine Sünden. Der Pharao hat auch so einen Albtraum und er kommt nicht klar darauf. Er sieht immer wieder irgendwie diesen Traum und es sind zwei schlimme Träume und die geben ihm einfach keine Ruhe mehr. Und dann kommt die Erinnerung hoch plötzlich bei diesem Mann, dem Mundschenk. Also hätte Gott nicht dieses übernatürliche Ereignis dem Pharao geschenkt, hätte der Mundschenk wahrscheinlich nie an Josef gedacht. Also Gott erinnert dem Mundschenk an Josef und Josef wird vor dem Pharao geholt. Und das erinnert mich einfach an Psalm 62. Lasst uns das mal aufschlagen. Es ist ein Psalm, der sehr bekannt ist, aber der sehr wichtig ist für unser Leben. Dass das nicht nur einfach ein schöner Psalm ist, sondern poetisch schön, sondern dass es ein Psalm ist, den wir verstehen, auf den wir bauen. Psalm 62, Vers 3. Vers 7, entschuldigt, falsch notiert. Also Psalm 62, Vers 7. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Ja, nur, dieses Wort nur heißt Gott allein. Das heißt das Wort nur. Gott allein ist mein Fels. Ja, ist das so in deinem und meinem Leben? Und mein Heil, das heißt nur auf ihn baue ich, dass ich irgendwann mal bei Gott gerecht stehe. Nicht auf meine Werke, nicht auf meine schönen Worte, nicht auf meine Sicherheiten in der Welt, die mir andere zusagen vielleicht, dass ich errettet bin, weil ich ja so toll war. Nein, nur Gott allein ist mein Heil, steht hier. Und meine sichere Burg. Und es ist ja so, dass wir durchaus diesen Felsen, diese Sicherheit der Burg oft verlassen, als Christen, als Kinder Gottes und daran gar nicht so aktiv denken. Aber dann in der Not Wenn es anfängt, das Erdbeben, und wir spüren die Unruhen im Leben, dann rennen wir in diese Burg. Dann wissen wir, wo unsere Heimat ist, wo der Fels ist, und wir gehen zurück zu Gott. Das ist das, was hier gemeint ist. Baue auf Gott im Neuanfang. In jedem Anfang, in jeder Angst, die du hast, baue auf Gott. Er alleine wird dir die Sicherheit geben. Und es gibt viele Unsicherheiten, die wir als Menschen haben können. Psalm 139, die Verse 7 und den Vers 8 wollen wir einmal aufschlagen auch. Psalm 139, Verse 7 und 8, ein ganz ermutigender Vers, finde ich. Also, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Der Vers sagt letztendlich sehr poetisch aus, zwischen Himmel und Erde, egal was ich erlebe, Gott wird schon da sein. Ja, dieser junge Mann, als er nach Ägypten verkauft wurde, er wusste nicht, was ihn erwartete, aber diese Zusage, die hatte er als Kind Gottes. Die hatte er, Gott war schon da. Er wusste, was passieren würde. Er weiß, was passieren wird in deinem Leben und auch in meinem. Und er wird dort sein, wenn du sein Kind bist. Er wird für dich da sein. Das ist eine wunderschöne Zusage, die hier der David, der Psalmist, aufgeschrieben hat. Gott wird schon da sein, egal was du gerade beginnst und was dir Angst macht. Und das ist einfach wunderschön. Aber es war nicht allein das Vertrauen auf Gott und der Glaube, sondern man sieht einfach, es ist wirklich ein bewiesener Glaube. Josef hatte einen Glauben, der bewiesen wurde durch seine Taten. Es war nicht ein Glaube an, ich glaube, da draußen gibt es einen Gott. Ich glaube auch, dass er irgendwo gestorben ist für die Menschen, dass er ein sehr guter Mensch war. Nein, es ist der rettende Glaube, der sich in Taten zeigt, wie wir sehen, in dem Leben von Josef. Lass uns mal gucken, welche Taten waren das denn? Nun, zum einen sehen wir das müssen wir jetzt nicht lesen, aber sehen wir das sehr stark, da wo Josef auftritt vor dem Pharao. Er gibt alles Gott ab. Die ganze Ehre, die er hätte einheimsen können, um vielleicht auch die Rettungschance endlich aus dem Loch rauszukommen, das gibt er alles in Gottes Hand. Er sagt, nee, die Träume, die kriege ich zwar, aber die kommen von Gott. Ich habe damit nichts zu tun. Gott ist derjenige, dem die Ehre gebührt. Ja, das ist ein evangelistisches Herz, ein Herz, was für Gott brennt, was selbst verstanden hat, ohne Gott bin ich nichts. Es ist nicht ein Herz eines stolzen Menschen. Und das ist wunderschön zu sehen, also Demut, er beweist Demut. Und das durchgehend in seinem Leben übrigens. Und er beweist auch etwas ganz Wichtiges für uns Christen, etwas Zweites, was viele Christen vernachlässigen auch, Fleiß. Fleiß. Es ist ganz wichtig, fleißig zu sein, ihr Lieben. Das ist ein Wesenszug Gottes. Es ist ein Wesenszug. Jesus Christus war fleißig. Er ruhte am siebten Tag. Er hat nicht zwischenzeitlich sich entspannt, gechillt und nichts gemacht, sondern er hat am siebten Tag geruht. Das nicht, weil er müde war, sondern weil er uns ein Beispiel geben wollte, dass wir Menschen uns auch um unsere Ruhe kümmern müssen. Aber wir sollen fleißig sein. Das ist der Wille Gottes. Und das hat Josef sehr schön in seinem Leben verdeutlicht. Das wollen wir auch gucken. Lasst uns mal schauen. Im Kapitel 39, das wir schon gelesen haben, die Verse 3 und 4 jetzt. Im Aspekt, im Hinterkopf, behaltet mal diesen Fleiß, den Josef bewiesen hat. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Das hört sich sehr positiv an, oder? Aber lesen wir das mal aus den Augen eines, der die ganze Arbeit machen muss. Ja, er war Sklave, das heißt, er hat nicht Geld bekommen, keine Ahnung, und seine Freiheit erkaufen können, sondern er blieb Sklave. Er hat diesem Herrn gedient, den Potiphar. Wir wissen nicht, was er alles für Arbeit machen musste in diesem Haushalt. Aber weil er so fleißig war, hat er nochmal Arbeit bekommen. Ja, ich lese das mal so ein bisschen negativ, aber für ihn war es so. Er hatte diese Zeit und die musste er investieren für diesen Mann, Potiphar. Nicht für Gott, für Potiphar, diesen Herrn, wie er beschrieben wird. Dann in den Versen 21 und 23 sehen wir das auch. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Ja, es hört sich erstmal wieder positiv an, aber es bedeutet einen Riesenberg Arbeit für diesen jungen Menschen im Gefängnis. Warum hat er nicht entspannt? Warum hat er sich nicht da einfach in die Ecke gekrochen und gesagt, Herr, du hast mich verlassen? Das wäre doch normal. Das wäre doch eigentlich die Reaktion, die man erwartet, wenn man alles gibt für Gott und man als Dankeschön im Gefängnis landet. Aber nein, das sehen wir nicht. Er hat gearbeitet, geackert. Und das nicht irgendwie. Er war der Beste. Er ist aufgefallen. Auch bei Potiphar. Er war der Beste. Er war der Fleißigste. Ich weiß nicht, ob man uns Christen noch daran erkennt. Ja, in der Gesellschaft früher war es so, dass Christen lieber eingestellt wurden als Menschen, die andersgläubig waren. Atheisten gab es in der Regel noch nicht damals. Wir hatten einen Ruf, die teuersten Sklaven waren christliche Sklaven, weil sie geackert haben. Zeichnet das uns noch aus? Ich weiß es nicht. Das bringt uns keine Errettung vor Gott, das Fleißigsein. Ja, das muss man auch sagen. Aber es ist ein Kennzeichen eines Christen, eines Kind Gottes. Lass uns mal schauen. Im Kapitel 6, im Vers 6, in Sprüchen, entschuldigt, in den Sprüchen, Kapitel 6, Vers 6 bis 11, da geht es um die Faulheit und wie Gott das Faule sieht. Also Kapitel 6, Verse 6 bis 11 in den Sprüchen. Geh hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen, bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Also den faulen Menschen wird es nicht gut gehen. Sie werden hier gewarnt, wacht auf, entspannt nicht einfach vom Nichtstun. Macht etwas, seid fleißig, werdet weise und schaut, selbst in der Schöpfung Gottes sieht man Gottes Wesen. Die Ameisen, die haben keinen, der sie kontrolliert. Arbeitest du auch, liebe Ameise? Dann kriegst du eine Gehaltskürzung, wenn du nicht arbeitest oder bist ausgepeitscht. Nein. Sie machen das freiwillig. Es ist die Weisheit Gottes zu erkennen bei diesem Geschöpf. Ja? Und so sollen auch wir uns motivieren lassen. Ja? Das heißt ja nicht, dass wir faul sind, nur weil wir nicht die Fleißigsten sind. Aber ich sehe in Josef einfach diesen Charakter Gottes wiedergespiegelt. Das ist heftig in diesem jungen Menschen, dem keiner kontrolliert hat. Ja, er war eh schon verkauft. Er hätte es nicht gemusst. Er hätte im Gefängnis nicht, keine Ahnung, wie der Fleißigste sein müssen. Aber er tat es dennoch. Und Gott segnete ihn dafür. Ja, und heute Morgen haben wir hier Segen gesehen. Wir haben Wünsche gesehen für Kinder, für Erwachsene, Jugendliche. Und das ist ja in guter Absicht geschehen, damit es diesen Menschen, die diese Zusprüche, diese Wünsche Gottes bekommen, dass es ihnen besser geht im Alltag, in diesen Neuanfängern, die auch der Josef hatte, nur viel extremer, wie wir heute Morgen gesehen haben. Aber war das sicherlich alles so gut für Josef, dieser Segen Gottes? Ich weiß es nicht. Lasst mich noch einmal Vers 3 vorlesen aus diesem Kapitel 39. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, ja, da bekam er noch mehr Arbeit. Also der Herr war mit ihm, also hat er Segen bekommen. Im Vers 23 sahen wir erneut diesen Segen. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Ist das Gottes Segen gewesen? Verstehen wir darunter Gottes Segen, dass uns alles gelingt quasi, wenn wir etwas neu anfangen? Ich weiß es nicht. Also aus menschlicher Sicht, ich habe mir darüber nochmal Gedanken gemacht. Ja, man kann das, es steht ja hier, es gelang ihm alles. Der Herr war mit ihm. Das ist doch sicherlich Segen. Aber schauen wir es mal aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive eines jungen Menschen, der seine Träume zerstört bekommen hat vielleicht. Er wurde verkauft. Toller Segen. Er hatte nicht mehr die bekannte Umgebung, die Freunde vielleicht, die er hatte, die Geschwister, die er hatte. Da war nicht alles positiv. Okay, aber dennoch, er hatte wenigstens die Sprache. Da in Ägypten wieder alles anders. Andere Menschen, andere Kulturen. Es war schwierig, als Sklave zu arbeiten und so viel zu arbeiten, eine Frau zu haben, die einen ständig versucht und einem von einem was will, obwohl man widersteht. Nimmt Gott sie nicht fern, die Versuchung, sondern man selbst wird auch noch bestraft und wird eingelocht. Man ist unschuldig gewesen, obwohl man Gott doch treu war. Und das wird als Segen Gottes verkauft hier. Also wir sehen, man kann das ganz schön negativ sehen, die ganze Geschichte Josefs. Und das ist auch ein Punkt, der wichtig ist zu sehen. Man kann den Segen Gottes nicht nur in dem Sinne positiv beleuchten. Aus menschlicher Sicht war es ein Fluch. Hätte er mal nichts mit Gott zu tun gehabt, könnte er doch sagen. Dann wäre er nicht vielleicht als Sklave verkauft. Ja, also es ist eine ganz schwierige Sache hier zu sagen. Ja, es war alles positiv. Es war der Gottes Segen. Nein, es gab ganz große Schwierigkeiten in seinem Leben. Schwierigkeiten, sehr, sehr massive. Aber Gottes Segen ist auf der einen Seite ein menschlicher Fluch. Denn Gottes Segen bedeutet nicht das, was wir uns vorstellen. Dass das alles sich erfüllt. Dass mein Plan, meine Wünsche sich erfüllen. Das heißt überhaupt nicht Gottes Segen. Gottes Segen ist was radikal ganz anderes. Es hat nichts damit zu tun. In Hiobs Leben, da sehen wir Gottes Segen. Hiob, ein Mann, der alles hatte. Eine große Familie, ein reiches Leben, viel Macht, das heißt sehr viel Befehls. Er hat ganz viel befehligt. Und dennoch, er wurde krank. Seine Frau hat ihn vollgeheult, dass er doch Gott absagen sollte. Seine Kinder sind gestorben alle. Ja, und nicht irgendwie alle auf einmal. Die ganzen Tiere wurden umgebracht, teilweise geraubt. Es war schlimm, was der Mann erlebt hat. Und dennoch sehen wir, es war Gottes Segen. Der Teufel hat ihm diese Sachen genommen. Der Teufel hat ihn versucht. Und am Ende war es Gottes Segen. Das ist spannend. Gottes Segen heißt nämlich nicht unbedingt, dass es uns gut geht. Das haben wir heute auch in einem Lied gesungen. Ich weiß nicht, wie bewusst wir sowas singen, wenn wir diese Lieder singen, aber Gottes Segen bedeutet es nicht, dass es uns gut geht. Und das bedeutet es nicht in einem Neuanfang, dass es uns gut gehen wird. Wir haben Gott bei uns. Das heißt aber nicht, dass alles um uns herum gelingen wird. Gottes Segen ist Gottes gutes Handeln an uns Menschen. Und auch durch uns Menschen. Das heißt, er kommt zum Ziel mit seinem Segen. Seine Ehre wird groß gemacht. Das bedeutet Gottes Segen. Das bedeutet nicht, dass mein Leben alles top verlaufen wird. Ja, aber wir sehen einfach Gottes Segen. Stellen wir uns das mal vor. Wäre Josef nicht verkauft worden, hätte er ein anderes Lebenslauf gehabt, dann würden viele tausende Menschen, wahrscheinlich sogar Millionen Menschen sterben. Durch Josefs Leben sind Millionen Menschen gerettet worden. Ja, ganz Israel wurde gefestigt und gegründet als Volk durch diesen Mann, der sich Gott gebeugt hat und das Leben nicht als Schicksalsschlag empfunden hat, sondern er wusste, Gott hat die Kontrolle. Es muss so geschehen. Gott macht keine Fehler. Er hat vertraut, trotz Leides. Er hatte Leid im Leben. Er hatte viel Leid. Ja, 13 Jahre seines Lebens waren unfreiwillig gelebt. Er hatte nicht die Entscheidungsfreiheit, die große, die wir haben, sondern er war Sklave, er war Gefangener und auf einmal musste er ein riesiges Reich regieren. Das können wir uns nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet, aber es ist sicherlich nicht alles nur Freude. Und das bedeutet aber auch Gottes Segen, dass er letztendlich zum Ziel kommt durch uns und auch in uns, dass wir diese Lektionen lernen, die geistliche, damit wir uns besser gebrauchen lassen. Das bedeutet Gottes Segen. Ja, ein Hiob musste dieses Leid erfahren, auch um eine Lektion zu lernen, dass er nicht über Gott steht und dass er nicht selbstgerecht sein kann und darf. Gott allein ist gerecht. Er bestimmt, wer letztendlich wie lebt und nicht wir selbst. Ja, wir haben nichts in der Hand. Wir dürfen aber Gott festhalten und diese Zuversicht haben, dass er das Beste für uns, für unsere Seelen im Sinne hat. Das sehen wir ganz stark in diesem Leben von Josef. Wäre Josef nicht durch dieses schwierige Leben gegangen, wären tausende Menschen in den Nachbarländern verhungert. Viele Ägypter wären gestorben. Ja, also Gott hat das Beste im Sinne, auch wenn wir das nicht sehen. Manchmal denken wir im Leben, warum gelingt mir das nicht? Ich mache doch alles, Herr. Aber es hat Gründe, die wir vielleicht nicht sehen. Die Schicksalsschläge, die wir erleben, das Leid, was wir haben, dadurch will Gott etwas erreichen. Wir verstehen es vielleicht ein Leben lang nicht und versterben auch als Unwissende, aber später werden wir es erfahren. Der Herr hat das Beste im Sinne für uns Menschen. Er liebt uns so sehr und das hat er bewiesen. Wir sehen auch eine ganz große Änderung allerdings im Segen. Im Alten Testament bedeutete Segen, dass Menschen, ja, wie Hiob ein langes Leben hatten oder Josef hier, er wurde 110 Jahre alt, kann man sich kaum vorstellen. Auch sein Vater Isaac, Jakob ist sehr alt geworden. Und ja, das war eine lange Gesundheit, ja, ein Leben in Reichtum auch. Das war Gottes Segen unter anderem. Aber auch hier sehen wir schon angedeutet, Gottes Segen ist tiefer als die Oberfläche, wenn es uns gut geht. Er hat einen Plan und dadurch empfangen wir mehr Segen. Und im Neuen Testament ist der größte Segen, den wir erfahren können, das ewige Leben. Ist, wenn wir errettet sind, dann haben wir jeden Segen erfahren, den es gibt. Es gibt nichts Größeres im Leben, als wenn du weißt, dass du in Ewigkeit bei Gott sein darfst. Dass du nicht in der Hölle schmoren musst, wie es eigentlich richtig ist. Weil du gesündigt hast und immer sündigst und die Gerechtigkeit verfehlst, die Gott hat. Den Maßstab Gottes nicht erfüllst. Das ist hart, aber das ist, was es heißt, gesegnet zu sein als Christ. Dass wir wirklich durch Leid gehen und geformt werden. Ja? Wir wollen so werden wie das Gefäß, was ja in Gottes Hand brauchbar ist. Nicht voller Löcher und Selbstbestimmung leben als Christen und unglücklich sein. Das ist ganz wichtig, dass wir wirklich da auch dem Herrn vertrauen im Neuanfang und diese zwei Schlüssel, den Segen Gottes, annehmen als etwas Gutes in unserem Leben und auch wirklich dem ersten Schlüssel haben, der da war, dass der Herr mit uns ist in jedem Neuanfang, dass wirklich Gott dabei ist und uns durchträgt. Er gibt uns keine Sachen, die uns überfordern als Menschen. Der Josef konnte das tragen. Für uns wäre es vielleicht gar nicht möglich, das zu tragen, diese Last. Für ihn war es möglich. Er hatte diese Beziehung, die ihn stärkte. Und deswegen, ohne ihn ist es schön, wenn du gesegnet bist, in dem Sinne, wenn du geschützt bist, wenn du, wenn deine Wünsche aufgehen, aber es ist sinnlos, wenn du nicht Kind Gottes bist, der Segen Gottes für dein Leben. Also diese Wünsche, die wir den Kindern wünschen, sie sollen geschützt sein, sie sollen gesegnet sein. Das Wichtigste ist, sie müssen errettet sein und wir müssen errettet sein als Erwachsene. Ohne das ist dieses Ganze drumherum schön, aber es ist nur für eine ganz kurze Zeit. Wer weiß, wann wir sterben? Wir wissen es nicht. Es kann heute sein, es kann morgen sein, es kann ja auch in vielen Jahren sein. Wir wissen es nicht. Also es ist ganz wichtig, dass dieser Neuanfang uns, wenn wir mit ihm sind, dazu bewegt, uns zu hinterfragen, zu wie viel macht mein Alltag meine Beziehung aus mit Gott, also wie viel füllt denn die Beziehung meines Lebens mit Gott? Das ist wichtig zu sehen. Und zum zweiten Punkt, wenn du nicht Gott kennst, lerne ihn kennen. Dieser Segen, das Christentum, all das, wenn du es nicht kennst, ist es wertlos. Du musst das Geschenk auspacken. Jesus Christus ist gestorben. Er hat gelitten am Kreuz dafür, dass du in die Ewigkeit kommst, dafür, dass du nicht in die Hölle kommst. Das ist nicht der Grund, dass du die Botschaft hörst. Der Grund ist, dass du errettet wirst. Möge Gott uns alle segnen und einfach auch, möchte ich noch den Zuspruch sagen, der Herr ist bei uns. Das sehen wir auch im Missionsbefehl. Ich lese dir noch einmal vor. Im Missionsbefehl im Neuen Testament sehen wir das. In Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Den zweiten Teil, aber ich lese den ganzen Vers vor. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Gott ist bei uns. Er ist bei uns, egal wie es uns geht. egal wie wir uns verhalten, und er möchte, dass wir ihm folgen. Möge Herr uns alle dabei segnen. Amen.